Kapitel 12 von Hebräerbrief zeigt uns, dass dies ein wunderbares, dass es das ist, was Gott heute in uns erfüllen möchte. Wir haben es heute Morgen schon gelesen, anfangend bei Vers 22. Aber ihr seid zum Berg Zion gekommen. Ihr seid zum Berg Zion gekommen. Oft denken wir an das Volk Israel und an Jerusalem, weil das ist der Ort für den Aufbau des Tempels, der Bauplatz. Aber ich glaube, dass die Geschwister, die hier sind, nicht oft an Zion denken. Der Berg Zion in der Schrift bezieht sich auf die Stadt des großen Königs. Es bezieht sich auf das Königreich Gottes. Es ist so beeindruckend, dass hier geschrieben steht, ihr seid gekommen. Ihr seid zum Berg Zion gekommen. Vers 22. Oft haben wir dieses Empfinden nicht. Wir haben kein Gefühl für die Gemeinde. Wir haben nur ein Gefühl, oh, wir sind in der Gemeinde und im Gemeindeleben. Und wenn wir an das Gemeindeleben denken, dann es ist es einfach so, wie man es hier sieht. Wir sind in Einheit, wir beten zusammen, wir haben Versammlungen, wir haben unsere Dienste und so weiter. Aber wir denken nie an die Gemeinde als das Reich. Es ist die Stadt unseres großen Königs. Gott möchte hier regieren. Heute ist er der König unter uns. Vielleicht denken wir oft in unserem Herzen, manchmal in unserem Herzen daran, aber wir müssen alle zugeben, dass es doch nicht so richtig unsere Vorstellung ist. Wir denken nur über die Gemeinde nach. Denken nur an die Gemeinde. Das Wort die Gemeinde an sich bedeutet einfach nur die Versammlung, das Treffen. Darum nennen manche Leute es die Gemeinde, die Ekklesia, die Herausgerufene. So unbewusst in unserem Herzen ist die Gemeinde nur eine Versammlung der Heiligen. Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Aber das ist nicht genug. Aber die Bedeutung der Gemeinde umfasst sehr vieles. Und das Allerwichtigste und das Allererste ist, dass wir zum Berg Zion heute gekommen sind. Und hier steht geschrieben, es ist die Stadt des lebendigen Gottes. Es ist das Reich Gottes hier. Es ist sehr wunderbar, dass wir hier Gottes Reich repräsentieren. Wenn wir im Reich sind, dann wagen wir nicht, locker zu sein. Wir gehen hier hin und wir machen alles, was uns gefällt. Jeder ist ziemlich locker. Aber dass wir in unserem Herzen so einen Gedanken haben, dass es das Reich Gottes hier ist. Es ist gerecht. Seine souveräne Herrschaft ist hier. Wir können nicht locker sein. Dann wird sich unsere Einstellung gegenüber der Gemeinde verändern. Alle Dinge müssen gemäß ihm gemacht werden. Jede Familie hat ihre Regeln und jedes Land hat seine Regeln. Natürlich sind die Regeln des Landes wichtiger als die in der Familie. Wisst ihr, in der Familie kann es ein bisschen entspannter sein. Aber wenn wir in unseren Herzen wissen, dass dies das Reich ist, dann ist es nicht so einfach. In dem Reich müssen wir auf die Regeln des Reiches achten. Und wir müssen auch die Einstellung haben, Gottes Feinde zu besiegen. Und wir müssen gründlich das lernen. Es ist nicht so einfach. Darum, wenn wir zu diesem Punkt kommen, wir sind zum Berg Zion heute gekommen, der Stadt des lebendigen Gottes, es ist auch das himmlische Jerusalem. Es ist nicht von dieser Erde. Euer Verständnis der Gemeinde heute sollte sein, dass sie himmlisch ist. Schon vor langer Zeit hat Abraham darauf gewartet. Er hat darauf gewartet, aber wir tun es gar nicht. Es ist hart, darüber zu reden. Es ist schwer zu sagen. Darum sind wir in unserem Umgang mit der Gemeinde doch ziemlich locker, sehr locker. Wir geben dem nicht so viel Aufmerksamkeit und es geht alles in der Gemeinde. Hier steht geschrieben, es ist ein himmlisches Jerusalem. Himmlisch ist himmlisch. Wir sind irdisch. Wir sind auf dieser Erde. Darum sind wir ziemlich einfach von den Dingen dieser Erde beeinflusst. Wenn wir nicht im Geist sind, werden wir uns nicht um himmlische Dinge kümmern. Offenbarung zeigt uns, dass das neue Jerusalem von dem Himmel, von Gott herabkommt. So, da wir heute im Gemeindeleben sind, kommt alles herab von Gott aus dem Himmel? Viele Male sind die Dinge, die wir tun, einfach nur irdisch, von menschlichen Vorstellungen. Was immer ich tun möchte, gehe ich einfach los und tue es. Aber Hebräerbrief sagt uns, die wahre Stiftshütte ist nicht von Menschenhänden aufgebaut und errichtet. Es kommt nicht von Menschen. Es ist nicht von dieser Schöpfung. Es ist Gott selber, der sie aufgerichtet hat. Er ist der Architekt und er ist ebenfalls der Baumeister, der Erbauer. Und wenn du es von ihm nicht erbittest, was soll er dann noch machen? Kein Wunder haben wir heute so viele Probleme. Ja, und alle Probleme sind im Ursprung menschliche Probleme. Es ist vom Fleisch und es ist von dieser Erde. Es ist vom Selbst. Viele Male haben wir nicht diese himmlischen Gedanken und das himmlische Empfinden. Bis zu diesem Punkt müssen wir sehen, dass die Gemeinde himmlisch sein sollte. Und unser Herr ist auch in den Himmel aufgefahren und wurde dort niedergesetzt. Wenn wir nicht im Geist sind, haben wir keinen Zugang in die Himmel. Es ist nur unser Geist, der Zugang hat in die Himmel. Es ist sehr schwer zu erklären, schwer zu beschreiben. Aber mit Sicherheit sagt das Wort Gottes, dass es das himmlische Jerusalem ist. Wenn ihr geht und die 7 Gemeinden in Offenbarung euch nochmal durchlest, wie viele von ihnen sind himmlisch? Denkt nicht, dass der Herr einfach nur in einer lehrmäßigen Weise auf seine Gemeinden schaut. Gott geht es sehr um unsere tatsächliche Verfassung. Darum müssen wir wissen, wie Gott empfindet. Hier steht auch geschrieben, dass im himmlischen Berg Zion auch eine große Zahl, unzählbare Zehntausende von Engeln sind. Ihr müsst wissen, dass die Engel jeden Tag überwachen. Denkt nicht, dass niemand überwacht. Es gibt Zehntausende, unzählbare Engel, die uns zusehen. Paulus hat genau das Gleiche gesagt. In 1. Timotheus 3, Vers 15 und 16. Groß ist das Geheimnis der Göttlichkeit. Er ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln. Je mehr wir uns umschauen, desto enttäuschter werden wir. Oh Mann, warum passiert es immer wieder? Probleme kommen schon wieder hoch. Ach, das passiert hier schon wieder. Ich glaube, die Engel haben Sorge um uns, sind gesehen von den Engeln. 1. Timotheus 3, Vers 16. Es ist wunderbar, dass hier steht unzählbare Engel. Unzählbare, viele Engel. Und zurück Hebräer 12, Vers 23. Und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind. Im Chinesischen sagt er einfach nur, das ist die Gemeinde. Das ist nicht so gut. Aber es ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Und es ist auch nicht nur der General Assembly, die allgemeine Versammlung. Nein, es ist eine Festversammlung. A festal gathering. Weil ihr müsst verstehen, dass entsprechend der Bibel, als sie sich in Jerusalem versammelt haben, sind sie zu den Festen gekommen. Darum, wenn es hier ein besonderes Fest gibt, dann kommen da noch viele Leute. In Taiwan habt ihr doch überall Feste. Oder nicht? Es ist ein Festtag, wenn Menschen sich für ein Festival, für ein Fest versammeln. So, wir versammeln uns hier, um die Feste zu halten. Aber das Wichtige ist, dass die Gemeinde der Erstgeborenen ist. Warum ist es die Gemeinde der Erstgeborenen? Die Gemeinde der Erstgeborenen, hier im Plural, Mehrzahl. Weil es nicht nur einen Erstgeborenen gibt, sondern weil wir alle in Christus hineingetauft wurden und ihn angezogen haben. Und Galater sagt uns auch, dass wir wie Isaak sind. Wir sind Erben und wir empfangen das Erbe. Dieses Erstgeburtsrecht ist sehr wichtig. Weil wenn du das Erstgeburtsrecht, dann hast du den Thron, dann gehört dir die Herrschaft. Und zweitens, du kriegst die doppelte Portion des Erbes. Die anderen kriegen eine Portion, aber der erstgeborene Sohn kriegt zwei. Ist das nicht großartig? Aber es gibt hier ein Problem. Wir mögen gerne, wir mögen oft unser Erstgeburtsrecht verkaufen. Wir mögen das sehr. Darum steht in Kapitel 12 auch diese Warnung, nicht wie Esau zu sein, Vers 16, der um der einen Speise willen für seinen eigenen Bauch sein Erstgeburtsrecht verkaufte. So, wenn du dein Erstgeburtsrecht verkaufst, was sollen wir dann machen? Dann reden wir über die Gemeinde, die Gemeinde, die Gemeinde. Aber hier erwähnt es insbesondere, dass die Gemeinde der Erstgeborenen ist. Wenn du dein Erstgeburtsrecht verkauft hast, dann wirst du keinen Anteil daran haben. Es ist verkauft. Oft sind wir uns gar nicht bewusst, dass wir unser Erstgeburtsrecht schon verkauft haben für ein bisschen Vorteil und Profit für uns selbst. Haben wir es schon verkauft? Für eine Position haben wir es schon verkauft. Für ein bisschen Gier haben wir es schon verkauft. Unser Erstgeburtsrecht. Darum, wo es die Gemeinde beschreibt, steht, dass es die Gemeinde der Erstgeborenen ist, die in den Himmeln angeschrieben sind. Sie sind angeschrieben, sie sind registriert. Es ist nutzlos, wenn du nur auf der Erde registriert bist. Nicht, dass das auf der Erde registriert ist, zählt. Nur, was der Himmel sagt, zählt. Wir kümmern uns nur darum, was hier unten ist. Aber wir kümmern uns nicht, was da oben ist. Und dann haben wir auch noch Gott, den Richter aller. Denkt nicht, es gibt kein Gericht. Der Gott in Zion ist ein Richter aller. So, wenn wir zum Berg Zion kommen, ist dort der Thron und der ist für das Gericht. Und auf dem Berg Zion ist Gott der Richter. Und er wird alle Menschen richten. Und ebenfalls sind wir zu den Geistern der vollendeten Gerechten gekommen. Die Gemeinde ist hier, um dich zu vollenden. Selbst die Gerechten müssen noch im Geist vollendet werden. denkt nicht, dass ihr nicht mehr vollendet werden müsst. Aber du musst die Entscheidung selbst treffen. Was für ein Bürger du denn sein möchtest, du kannst selbst entscheiden. So, hier steht geschrieben, zu den Geistern der vollendeten Gerechten in unserem Geist und in unseren Herzen sollten wir solch einen Sicht haben. Wir sind hier in der Gemeinde, um vollendet zu werden und da eure priesterliche Pflicht zu tun. Das müssen wir lernen. Denkt nicht, dass wir nichts mehr lernen müssen in der Angelegenheit, Opfer zu bringen. Wir haben gerade erst damit begonnen. Wir sind noch keine Experten. Wir werden viele Fehler machen, aber das ist okay. Wenn ihr nicht lernt, wie soll es dann funktionieren? Dank dem Herrn. Wir haben auch Jesus, den Mittler eines neuen Bundes. Er ist unser Garant. Er ist unsere Garantie. Und er ist da, um uns zu helfen. Und ihr seid zu dem Blut der Besprengung gekommen, das besser redet als Abels Blut. Es zeigt uns hier, dass die Gemeinde heute wirklich das Königreich Gottes ist. Wir sind zwar hier in Bangkok auf dieser Erde heute, das bedeutet nicht, dass wir von dieser Erde sind, obwohl wir auf dieser Erde sind, aber wir sind himmlisch. Wir sind von den Himmeln. Aus den Himmeln. Wie kannst du himmlisch werden, ohne dich zu üben? Wenn ihr keine rechte Priesterschaft seid, um Christus zu erfahren, mit all den verschiedenen Opfern, ja, das ist alles dazu da, um uns zu vollenden. Gott ist sehr weise. Er hat alle Opfer dahingestellt. Für uns, für euch, sie zu erfahren. Wenn ihr diese Opfer gründlich erfahrt, wenn ihr sie gut erfahrt, dann werdet ihr mit Sicherheit vollendet werden. Das ist keine einfache Angelegenheit. Die Gemeinde sollte himmlisch sein. Und am Ende hat Gott gesagt, er hat ein Versprechen hier gegeben. Das bedeutet, er wird es mit Sicherheit tun. Und zwar, er wird uns erschüttern. Wenn Gott kommt und erschüttert, denkt nicht, dass es fremd ist. Nein, lasst es euch dadurch nicht befremden. Nein, es ist ziemlich normal. Die Menschen sehen darin ein Problem, ein großes Problem. Aber in Gottes Perspektive, in Gottes Augen, ist er es, der euch alle durchschüttelt. Wenn es hier einmal eine Erschütterung gibt, dann was von ihm ist und was himmlisch ist, und das, was irdisch ist, was menschlich ist, das wird getrennt. Gott wird erschüttern. Denkt nicht, dass es nicht passieren wird. Und wenn Gott erschüttert und du da alles gibst, um es zusammenzuhalten, und du benutzt die Lehre der Einheit, es zusammenzuhalten. Lasst mich euch sagen, je mehr ihr es zusammenhalten versucht, desto schlimmer wird es. Wir sollen nicht versuchen, Leute zu halten. Gott gibt den Menschen die Freiheit. Wenn du das Himmlische mit dem Irdischen vermischt, wird es am Ende sogar noch das Himmlische irdisch. Glaubt ihr das nicht? Glaubt ihr mir nicht? Ich hab auch keinen Weg. Was immer Gott erschüttert, versucht nicht euer Bestes, es wieder zusammenzukleben. Wenn ihr das versucht, dann liegt die Verantwortung bei euch. So wie das Wort Gottes gesagt hat, was Gott zusammengebracht hat, lassen Menschen nicht trennen. Darum kann in einer Heirat keine Spaltung sein, keine Trennung. Und wenn ihr das umdreht, was immer Gott erschüttern will, und wenn ihr es zusammenhalten wollt, wehe euch, was da passiert. Wir müssen alle lernen. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Darum steht hier geschrieben, in Vers 27, das noch einmal deutet an, dass das Geschaffene, das zu erschüttern ist, beseitigt wird, damit das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Gott will wegschütteln, weil wenn ich ein fleischlicher, irdischer Bruder bin, und aber die Brüder wollen mich hier halten und nicht wollen, dass ich gehe, sag mir bitte, ist sein Herz nicht größer als das Herz Gottes? Herr Jesus. Der gute, der reiche Jüngling kam zu Jesus. Er war sehr reich. Und der Herr Jesus sagte ihm, alles zu verkaufen und ihm nachzufolgen. Er dachte drüber nach. Er hat gesagt, er kann es nicht machen, und dann ist er weggelaufen. Was hättest du als der Herr Jesus gemacht? Was hättest du gemacht? Oh, er ist so ein reicher junger Mann, er hat alles. Oh, das wäre uns sehr nützlich. Oh, wir sollten ihn besser bei uns halten. Oh, bitte geh nicht weg, geh nicht, bleib hier. Oh, denk noch mal drüber nach. Bitte denk noch mal mehr drüber nach. Wie sieht's aus? Ha? Wir sind doch alle so. Aber der Herr Jesus ist nicht so. Wenn du gehen willst, dann geh bitte. Wenn der Vater dich hier behalten möchte, dann kannst du nicht weggehen. Aber wenn es nicht der Vater ist, der dich hier halten möchte, dann darfst du gehen. Amen. Johannes, Vers, Kapitel 6, ist die ganze Volksmenge weggegangen und hat ihn verlassen, weil der Herr Jesus gesagt hat, wer mich isst, ja, ich bin das Brot vom Himmel, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, oh, wenn ich so ein Wort gehört hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch weggegangen. Und wenn sie gehen, dann sind sie halt gegangen. Es waren Zehntausende. Würdest du 10.000 Leute weggehen lassen? Oh. Schwester Sula, wirst du 10.000 gehen lassen? Boah, das ist zu schlimm. Es sind 10.000. Wirst du sie einfach gehen lassen? Würdest du das? Was ist mit dir? Nein. Darum, was immer Gott erschüttert, lass Gott doch dafür verantwortlich sein. Ansonsten wirst du verantwortlich sein. Darum steht hier geschrieben, Gott will nur das, was unerschütterlich ist, damit es bleibt. Es ist würdig, dass wir das lernen, diese Lektion. Darum, Vers 28, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott wohlgefällig dienen, mit Furcht Gottes und mit Scheu. Wir brauchen Gottes Furcht. Wir müssen Gott fürchten. So oft, sehr oft fürchten wir Gott nicht. Wir wissen nicht, was er tut. Darum sagen wir viele Dinge, die sogar gegen ihn sind. Denn unser Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Er ist zu fürchten. Wenn wir Gott dienen, Hebräerbrief sagt uns, dass alle, die Gott dienen, ihm mit Ehrfurcht und mit Gottesfurcht dienen müssen. Wir müssen ihn respektieren. Wenn wir ihn nicht für gar nichts fragen, wie respektieren wir denn dann? Wir müssen Gottesfurcht haben. Gebt ihm keinen Anstoß. Und kommt und erbittet von ihm, fragt von ihm alle Dinge, dank dem Herrn. In Kapitel 13 sagt er, der Hebräerbriefschreiber gibt uns hier ein paar Anweisungen. Wir haben nicht genug Zeit. So, lasst uns Vers 10 lesen. Kapitel 13, ab Vers 10. Wir haben einen Altar. Haben wir einen Altar? Gibt es hier einen Altar? Wozu ist ein Altar? Um die Opfer zu bringen. Ist in der Gemeinde in Bangkok ein Altar? Hier steht geschrieben, wir haben einen Altar. In Wirklichkeit, dieser Altar ist unser Herr Jesus Christus, weil in dieser Stiftshütte sind alle Möbel auch ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus. Sie zeigen auf Christus und auch alle Opfer. Ja, Vers 10, denn diese, die am Zeltdienen haben kein Recht zum Altar vom Essen. Es gibt hier zwei Bedeutungen. Das erste ist, was hier in Vers 11 steht, es sind die Opfer, die hier geschlachtet wurden, bezug auf die Sündopfer am Versöhnungstag, wo der hohe Priester sie ins Heiligtum bringt und mit dem Blut besprengt. Dieses Opfer konnte nicht gegessen werden. Es musste vor dem Lager verbrannt werden. Und es musste aus dem Lager rausgebracht werden. Das bedeutet, dass diese, die Opfer bringen im Alten Testament, Sie hatten nichts zu essen. Aber dank dem Herrn, wir können essen. Heute ist unser Herr einfach wie dieser Tisch vor uns ist. Wir können von ihm essen und genießen. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk durch sein eigenes Blut heiligte, draußen vor dem Tor gelitten. Schaut, hier sind sehr viele Beispiele aus dem Alten Testament. Darum, Vers 13, lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager. Wir sollen ihm folgen in seiner Anfechtung. In seiner Schmach. Dieses Lager ist das irdische Jerusalem. Zur Zeit des Alten Bundes war da das Lager des Volkes Israel. Und sie haben viele Dinge getan. Es waren da Götzendiener. Und sie haben viele Dinge, die gegen Gott waren, getan. So war es, dass Gott letztendlich ausgezogen ist vor das Lager. Was ist mit dir? Willst du im Lager bleiben oder willst du aus dem Lager herausgehen? Wir müssen auch aus dem Lager herausgehen, weil wir dem Lamme folgen. Folgt nicht den Lehren, den Doktrinen, um seine Schmach zu tragen. Und dann steht hier noch geschrieben, denn wir, Vers 14, haben hier keine bleibende Stadt. Was ist diese Stadt? Es bezieht sich nicht nur auf diese Erde, sondern auch auf Jerusalem. Wenn dieses Jerusalem tatsächlich schon ein Lager geworden ist, was dann? Es ist sehr einfach, ein Lager zu werden. Denkt nicht, dass das nicht so einfach ist. Wurde LSM nicht zu einem Lager? Sie sagen, Sie sind immer noch ein Ort, eine Gemeinde. Wollt ihr dann deshalb dort bleiben? Denkt nicht, wir sind für immer so. Nein, Menschen ändern sich. Nur der Herr Jesus ändert sich nicht. Und wenn es hier zu einem Lager wird, Jesus, alles, was auf dieser Erde ist, wird über kurz oder lang zu einem Lager werden. Wenn wir gefallen sind und wir rückwärts gehen und zurückweichen und in unserer Natur uns verändern, sagt mir bitte, wird das nicht auch zu einem Lager? Wie kann es sein, dass es so viele christliche Gruppen heute gibt? Denkt ihr, nur weil wir ein Ort, eine Gemeinde sind, dass wir nicht auch zu einem Lager werden können? Heute, wie viel ein Ort, eine Gemeinde gibt's denn hier? Denkt ihr, nur wir glauben daran, dass es ein Ort, eine Gemeinde gibt? Vielleicht war es so vor 50 Jahren, aber heute ist es nicht so. So, welche ist die wahre? Die echte? Ist es die aus Brasilien oder die von diesem Ort oder von jenem Ort? Welche ist es? Welches ist die echte? Ich habe das schon mal erwähnt vorher. Von den 7 Gemeinden in Offenbarung ist es nicht so, dass die Gemeinde uns nicht gewarnt hat. Darum steht hier geschrieben, dass wir hier, Vers 14, keine bleibende Stadt haben. Das bedeutet nicht, dass wir einfach locker sein können. Gott will, dass wir wachbar sind, auf der Hut sind, sondern ja, Gott will, dass wir die zukünftige suchen. Das ist die himmlische. Wenn die himmlische irgendwann irdisch wird, was wirst du tun? Alle diese Worte hier sind sehr ernsthaft. Sag nicht, oh, John will die Gemeinde nicht mehr. Er will den Grund nicht mehr. Das ist nicht wahr. Aber sogar, wenn wir den Grund haben, obwohl, und wenn wir irdisch sind und nicht himmlisch sind, wir haben noch einen Ort, eine irdische Gemeinde. Was werden wir dann tun? Was werdet ihr dann tun? Ich denke, es gibt hier diese Gefahr. Und es gibt hier diese Warnung. Und hier steht geschrieben, Vers 15, lasst uns also durch ihn Gott allezeit ein Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Halleluja. Heute bringen wir in unseren Opfern keine Stiere und Schafe, aber wir opfern geistliche Opfer. Aber wie opfern wir diese geistlichen Opfer? Es ist mit unseren Lippen. Die Frucht unserer Lippen. Die Frucht unserer Lippen. Wir müssen Früchte haben. Wir wissen alle, das ist ein Zitat aus Hosea 14, Vers 2. Es ist bezogen auf Hosea. Worauf bezieht es sich? Dass wir die Stiere, die Kälber unserer Lippen opfern. Das bedeutet, du benutzt deine Lippen, um Christus als den Stier und das Kalb zu opfern, das du erfahren hast. Aber du musst lernen, wie man opfert. Es ist nicht, dass du einfach aufstehst und die Bibel irgendwie interpretierst. Nein, du musst es vorbereiten. Wenn du nichts vorbereitest und gibst eine große Botschaft, darum ermutige ich die Heiligen oft, eure echten Erfahrungen aufzuschreiben. Notiert es. Nehmt nicht einfach kurz davor in der letzten Minute, sondern bereitet etwas vor. Oft wird es entweder zu lange oder du sagst etwas, das überhaupt gar nichts mit deinem Opfer zu tun hat. Wenn ihr es aufschreibt, werdet ihr nicht vergessen, was ihr sagen wollt. Und ihr werdet auch nicht sagen, was ihr nicht hättet sagen sollen. Wenn ihr dann aufsteht, ich habe ein Opfer, ich habe Christus als mein Brandopfer erfahren und du hast es schon, hast dein Opfer schon aufgeschrieben, dann kannst du es einfach nur ablesen. Weil deine Erfahrung in der Wirklichkeit ist, und der Heilige Geist wird mit dir zusammenarbeiten. Zuallererst tust du Zeit sparen und als zweites wirst du sehr genau wissen, wie du es darbringst, wie du es darbringen wirst. Und drittens wirst du keine Dinge sagen, die du nicht hättest sagen sollen. Darum ist es sehr einfach. Wenn jeder unter uns solche Opfer bringen kann, in kurzen 30 Minuten, dann wird es schon ein paar, wird schon einige Opfer geben. Das wird schon gut werden. Dank dem Herrn. Entschuldigt, gebt mir bitte noch 5 Minuten. In Vers 16 sagt auch, vergesst aber nicht, wohl zu tun. Und wohl zu tun und mit anderen zu teilen. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Aber diese Opfer, das sind keine geistlichen Opfer, weil ihr Gutes tut. Ihr tut es für Gott. Es ist auch eine Art Opfer, aber ja. Das bedeutet nicht, dass ich nur sage, ich opfer nur geistliche Opfer, dann muss ich den Rest nicht mehr machen. Nein, wenn du einem Bruder hilfst, ein paar gute Werke tust und Almosen gibst, das sind auch Dinge, die für Gott getan werden. Und Gott wird das auch akzeptieren. Das ist aber etwas sehr Allgemeines und Generelles, das du jeden Tag machen kannst. Aber hier steht zuletzt noch geschrieben. Es ist noch viel hier geschrieben, aber ich will nur noch einen Punkt herausheben. In Vers 17, gehorcht denen, die euch führen und fügt, das ist Vers 7. Denkt an die, die euch führen, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr müsst an sie denken, das ist richtig. Ihr müsst an sie denken. Weil ihre Arbeit und Dienst nicht so einfach ist. Als die Dienenden, die über 100 oder 200 Leute sich kümmern müssen, das ist wirklich keine einfache Sache. Weil in Vers 17 geschrieben steht, gehorcht denen, die euch führen und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Als Dienende müsst ihr wachsam sein. Habt Acht und kümmert euch um die Seelen der Geschwister. Nicht in der Weise, dass ihr sie kontrolliert und über sie herrscht. Tut das nicht. Ihr müsst euch um sie kümmern. Um sie sorgen. Das ist, was hier geschrieben steht. Als solche, die Rechenschaft geben werden, als Verantwortliche und Dienende müsst ihr Rechenschaft geben. Darum könnt ihr nicht leichtfertig sein und die Geschwister nicht missbrauchen und sie schlecht behandeln. Denkt nicht, ihr seid größer, höher als sie. So, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Seid nicht böse, aber ihr könnt schon auch mal seufzen. Wenn die Geschwister nicht auf dich hören, werdet ihr dann böse? Nein, ihr könnt nur seufzen und betrübt werden. Aber die Bibel sagt nicht, du kannst den Heiligen Geist nicht böse machen, aber du kannst den Geist betrüben. Der Geist wird nicht böse werden, aber als Verantwortliche werdet ihr oft böse. Wenn du deine Geduld verlierst und böse wirst, dann bist du nicht qualifiziert, ein Ältester zu werden. Dann gibst du besser das Amt auf, weil du musst Rechenschaft ablegen. Dann trittst du besser zurück. Das ist korrekt gesagt. So, wie müssen wir die Verantwortlichen behandeln? Ihr müsst an sie denken. Aber hier, Vers 7, müsst ihr ihrem Glauben nachfolgen. Amen. So, die Verantwortlichen müssen in der Sache des Glaubens ein Vorbild sein. Wenn ihr kein Vorbild seid, wie sollen die anderen euch folgen? Ich will, dass ihr mir folgt. Du bist so böse und haust auf den Tisch. Du bist so heftig. Sei doch nicht so. Wenn sie nicht, dann sind sie nicht würdig, dass sie imitiert werden. Folgt nicht solch einer Sache. Ihr müsst ihren Glauben imitieren und dem folgen und ihrer Beziehung mit dem Herrn. Darum steht hier geschrieben. Und schaut das Ergebnis ihres Wandels an. Ihr müsst es darauf achten, ihr müsst es betrachten, ihr müsst es genau untersuchen. Untersucht sie genau, folgt nicht einfach blind. Die Heiligen sollten nicht blind nachfolgen, weil ich das gehört habe und ebenso auch gesehen habe. Ich bin ein Ältester von Gott eingesetzt. Ihr müsst alle auf mich hören. Herr Jesus, selbst wenn du falsch bist, müssen wir immer noch auf dich hören. Darum müsst ihr das Ergebnis ihres Wandels anschauen. Es ist nicht, dass du ihre Position betrachten musst. Schaut nicht ihre Person an. Vor Gott gibt's keinen Unterschied, kein Ansehen in der Person. Sie haben nur die Pflicht und die Verantwortung. Wenn sie den Geschwistern dienen und verantwortlich sind, wenn sie irgendeine Position eines Dieners haben, dann ist es die Position eines Sklaven. Es ist nicht die höchste Position, sondern die geringste. Nur einer ist hoch da oben. Er ist auf dem Thron niedergesetzt. Wir sind alle ganz hier unten. Alle ganz niedrig. Und warum sagt er hier gestern, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Aber die verantwortlichen Brüder sind es nicht. Heute sind sie da, morgen ändern sie sich. Diese Woche sind sie nicht schlecht, aber nächste Woche sind sie nicht mehr gut. Sie ändern sich ständig. Nur der Herr Jesus Christus verändert sich nicht. Solange ihr diesen Punkt versteht, ist es mir gut genug. Entschuldigt, dass es so lang war, aber weil dies eine Dienstkonferenz ist, hatte ich viele, habe ich gesehen, dass viele hier sind, die dient sind. Wir müssen alle diesen Punkt verstehen. Möge der Herr mit uns allen sein.